das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Podcast-Folge und wir haben heute mal wieder ein sehr spezielles Thema. Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir eine Expertin heute im virtuellen Podcast-Studio zugeschaltet haben. Das ist nämlich die Katrin, die sich auch gleich noch vorstellen wird. Und es geht um das Thema Queere. Ich gehöre jetzt ja schon zu einer etwas älteren Generation, würde ich mittlerweile sagen. Ich bin ja jetzt mittlerweile 45 Jahre alt und den Begriff gab es in meiner Jugend und frühen Erwachsenenzeit noch nicht oder nur so, dass ich ihn einfach nicht auf dem Tableau habe. Und hier werden wir heute auch sehr viel Wissen erfahren von der lieben Katrin. Damit auch alle dann wissen, um was es hier geht. Und der Kontakt kam über die liebe Sina. Und deswegen, hallo liebe Sina, ich gebe mal an dich weiter.
Ja, Hallöchen auch von mir. Ja, kam über mich, stimmt nur so halb eigentlich, weil Katrin hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben. Also ja. Katrin kam eigentlich zu uns, und das dürft ihr da draußen natürlich auch immer gerne machen, wenn ihr Themen habt. Mit einem Thema, was ich mega spannend finde, wo ich auch schon mal drüber nachgedacht hatte, dass man das eigentlich mal im Podcast auch abdecken muss. Also was ist denn eigentlich mit gleichgeschlechtlichen Ex-Paaren, die sich jetzt irgendwie um die Kinder kümmern? Und wo liegen die Unterschiede? Ich glaube, so ein paar Sachen kennt man da einfach, wie die Regenbogenfamilie, wobei man ja auch da Unterschiede hat, weil theoretisch ja auch von den Gehaltsgefällen her oder von der Bezahlung her zwei Männer natürlich deutlich besser dastehen als zwei Frauen manchmal. Wobei man da ja auch wieder in den Bereich der Vorurteile geht. Das kann natürlich auch anders sein. Ja, ich freue mich sehr, dass Katrin heute da ist und wir mal so ein bisschen in diese Bereiche reingucken können und mal so ein bisschen mehr erfahren, wo da noch so, ja, Probleme sind, was da Herausforderungen sind. Hallo Katrin, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio. Stell dich doch gerne erst einmal vor.
Ja, hallo, ich freue mich total, dass ich heute hier dabei sein darf mit euch und über auch mein Thema sprechen darf, also über queere, alleinerziehende Menschen. Ich bin Katrin, meine Pronomen sind sie, ihr und ich bin alleinerziehende Mama, mittlerweile seit 3 Jahren und ich bin frauenliebend, also ich bin lesbisch, habe aber eine heterosexuelle Vergangenheit. Also meine Kinder kommen aus einer Hetero-Ehe mit einem Mann. Und ja, genau. Ich hatte mich bei euch gemeldet, weil ich das Thema wichtig finde, weil ich denke, es gibt immer wieder auch queere, alleinerziehende Menschen, die doch nochmal mit auch ganz anderen Herausforderungen zu tun haben. Und ich beschäftige mich beruflich auch sehr viel mit dem Thema.
Das hast du ja schon gesagt, es gibt da viele, die da andere Herausforderungen haben oder dass es allgemein bei dem Thema nochmal andere Herausforderungen gibt. Vielleicht, also mich interessiert natürlich auch deine persönliche Geschichte, einmal von wie kam für dich der Wandel, wie hast du dich dahingehend entwickelt, dass du festgestellt hast, nee, also eigentlich möchte ich lieber mit einer Frau zusammen sein und nicht mit einem Mann, also wie einmal da der Weg war, aber dann natürlich auch diese besonderen Herausforderungen, wo sich das unterscheidet.
Ja. Ich denke, es wäre vielleicht ganz wichtig, dass wir die Begriffe am Anfang noch klären.
Mhm, genau.
Ich würde gerne sagen, also queer bedeutet im Prinzip so als Überbegriff alle Menschen, die sich eben nicht der heterosexuellen Gesellschaft zuordnen, beziehungsweise eben auch nicht cisgeschlechtlich sind. Das bedeutet, ich schreibe mich dem Geschlecht zu, das ich bei der Geburt eben bekommen habe. Und als Oberbegriff kann man queer gut verwenden. Genau. Dann gibt's noch den Begriff LGBTQ-Personen, also mit den verschiedenen Begrifflichkeiten L für lesbisch, G für gay, also schwul. Dann haben wir das B für bisexual, also bisexuelle Menschen, die sich eben in beide Geschlechter verlieben können. Das T für Transpersonen, eben die sich im anderen Geschlecht zu Hause fühlen. Und das Q dann wieder für die queere Community.
Genau. Jetzt hast du gerade diese Pronomen sie, ihr verwendet. Das müsstest du mir jetzt mal erklären. Wofür steht sie, wofür steht ihr und was gibt es noch für Kombinationen?
Mhm. Ja, also das kommt daher, dass ich in den letzten Jahren sehr viel mit Transpersonen gearbeitet habe und Transpersonen sich ganz oft ja rechtfertigen müssen für die Pronomen, die sie für sich benutzen, vor allem wenn sie vor oder in der Transition sind. Es ist einfach so, dass man anhand vom Namen oder Aussehen oder Kleidungsstil ja nicht davon ausgehen kann, man hat jetzt wirklich eine Frau vor sich oder wirklich einen Mann. Manche Menschen schreiben sich auch gar kein Geschlecht zu. Sie bedeutet einfach, dass ich die Katrin bin und ihr wäre jetzt Pronomen, wenn ihr eben sprecht, Katrin, Katrins Buch, das ist ihr Buch. Also deswegen dann auch dieses eben in Richtung Dativ.
Also das ist dann aber beides weiblich. Es kann jetzt nicht sein, dass das vordere weiblich und das hintere dann sein ist. Oder geht das auch?
Sie das sein? Geht auch. Im Prinzip entscheide ich das für mich selber, wie es sich für mich richtig anfühlt. Okay. Genau. Häufig ist tatsächlich sie ihr oder er ihm oder Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, benutzen gar keine Pronomen oder they, them.
Mhm. Gibt es auch eine deutsche? Also wie würde jemand ohne Pronomen hier im Deutschen einen Satz sagen? Also was weiß ich, du hast ja gerade gesagt, die Katrin und ihr Buch. Mhm. Wie wäre das dann ohne Pronomen?
Einfach den Namen nur nutzen.
Also Tom.
Genau, das wäre dann Katrins Buch oder nicht sie verlässt den Raum, sondern Katrin verlässt den Raum.
Ah, okay.
Mhm. Genau.
Mhm. Verstehe, aber die Kombination die Katrin und sein Buch geht auch.
Das würde auch gehen, wenn ich mich so definiere, genau.
Okay, also es ist einfach eine reine persönliche Definitionssache, die von mir selbst ausgeht.
Ja, genau, weil man eben anhand der verschiedenen Dimensionen von Geschlecht davon ausgeht, dass diese Geschlechtsidentität, die ich habe, das ist ja im Prinzip nur ein Gefühl. Also wie kann ich denn beschreiben, dass ich eine Frau bin? Also klar, wenn man mich jetzt sehen würde, ich sehe relativ weiblich aus, so wie die Gesellschaft eben weibliche Personen auch sieht. Aber ob ich mich dem auch zuschreibe oder ob ich mich dem, ob ich das einfach auch fühle und mich identifiziere, das ist ja meine ganz eigene Wahrnehmung.
Ja, aber zumal ja auch die Kommunikation sehr häufig wie jetzt bei uns, also ich sehe dich jetzt nicht, ja, ich habe auch kein Bild. Ich höre zwar eine Stimme, die recht weiblich ist, aber es wird ja doch sehr, ja, ist nicht mehr so, dass man sich direkt auch sehen kann oder in einem Meeting, Business-Meeting oder was weiß ich was. Wie weit ist das denn eingebürgert, diese Pronomen?
Ja, also meiner Meinung nach noch nicht weit genug. Mhm. Ich arbeite viel dran, dass Pronomen benutzt werden oder genannt werden, aber das ist natürlich was, das, also unsere Gesellschaft ist zum großen Teil einfach heteronormativ und das ist einfach die ganze Geschichte, die wir ja auch so mitbringen und das ist auch in Ordnung. Es hat einfach was mit Sichtbarkeit zu tun. Ich, genau, und da ist also tatsächlich noch nicht sichtbar genug.
Ja. Also wir sind ja in so einer Veränderung, das haben wir jetzt ja auch schon des Öfteren aufgegriffen, wir dürfen alle täglich Neues lernen und ich hadere ja so ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich finde es total überholt, dass man sich bei so einer Kurzvorstellung, ja so eine, was weiß ich, man ist gerade in irgendeinem Seminar oder man ist irgendwie beruflich bei irgendeinem Neukunden, man schaltet sich irgendwie nur über Zoom oder irgendwie nur über Telefon zusammen, es sind mehrere Leute und dann heißt es immer so, stellen Sie sich doch bitte kurz vor und ich sag mal, der Name, okay, ja, das ist mein Name
ja.
Und das meiste, wo wir ja auch geprägt sind, was ja die letzten 400 Jahre so war, ist ja über das Thema Arbeiten, ich sag mal, im Business-Umfeld ist das ja noch ganz nett, wenn man weiß, dass derjenige, was weiß ich, den und den Berufsgrad vielleicht hat, aber so im privaten Umfeld ist es ja auch so, dass man oft bei so einem Smalltalk, ja, und was machst du beruflich? Das ist immer so gleich die zweite Frage oder die dritte, je nachdem, wie man da so sich beschnuppert. Und dann ist es immer so ein Beruf. Und also Sina und ich, wir haben ja jetzt auch einen riesen beruflichen Wandel auch hingelegt vom Gelernten. Ja, und dann finde ich so extrem schwierig zu sagen, ja, ich bin Diplomdesignerin, weil das hat überhaupt nichts so im Großen mehr mit meinem, mit dem, womit ich mich beruflich definieren würde, ja, zu tun. Und dann aber das alles im Werdegang zu erzählen, ist auch extrem schwierig. Aber eigentlich gehört in die neue Art der Vorstellung irgendwie ein anderes Bild der Identität. Und da sind so Pronomen wahrscheinlich dann auch ganz gut aufgehoben.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm.
Jetzt hast du ja eben schon gesagt, deine Kinder sind aus einer Ehe mit einem Mann und du bist aber mittlerweile, dass du sagst, du bist frauenliebend, also lesbisch. War das etwas, was du dir vorher nur nicht eingestanden hast? Wie war da so dieser ganze Weg?
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Ich versuche das mal so zusammenzufassen.
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Es umfasst ja einfach auch mehrere Jahre, so eine innere Gewissheit zu entwickeln. Im Prinzip war ich mein ganzes Leben lang immer heterosexuell unterwegs und jetzt rückblickend würde ich aber sagen, dass ich schon häufig Situationen hatte, in denen ich zum Beispiel in eine Freundin verliebt war oder in denen ich auch mit Frauen geknutscht habe oder solche Sachen und es immer sehr genossen habe. Aber in meiner Umgebung oder in meinem Leben gab es keine queeren Menschen. Also ich bin so nicht aufgewachsen. Und den Weg dann so selber für sich dahin zu finden, das ist dann sehr schwierig. Mhm. Genau, dann habe ich eben geheiratet. Ich war 9 Jahre verheiratet, eben meine 2 Mädchen da auch bekommen. Und das war aber nie so wirklich richtig. Also das hat sich nie so wirklich erfüllt angefühlt. Also genau, und ich dachte eben dann nach der Trennung, ja gut, komm daher, weil wir einfach nicht gepasst haben. Deswegen gab es die Trennung, deswegen gab es die Scheidung, deswegen bin ich jetzt alleinerziehende Mutter. Und ja, ich glaube, dass man auf dem Weg dann einfach auch Menschen treffen muss, in die man sich verliebt und wo man dann wirklich merkt, das fühlt sich jetzt wirklich richtig stimmig an und das ist mir passiert. Mhm. Genau, ich habe mich einfach vor, ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her, vor 1,5 Jahren in eine nicht-binäre Person, aber mit weiblichem Körper verliebt und das war für mich wirklich auch so, würde ich jetzt sagen, die erste große Liebe, die ich wirklich hatte in meinem Leben. Also ich bin jetzt 37 und das war erstmal so ein Ruck in meinem Leben und genau, also das so wahrzunehmen überhaupt, okay, das kann ich auch, das kann ich auch sein, das war heftig auf jeden Fall und was mich aber auch wirklich heute noch jeden Tag überrascht ist diese Tiefe an Gefühlen, die ich einfach auf einmal empfinden konnte. Also das hatte ich mit Jungs oder Männern oder männlichen Personen in meinem Leben so wirklich nicht erlebt. Genau, das war einfach so der Auslöser dann. Ich bin ein bisschen froh, dass ich aus dem Bereich komme und schon seit vielen Jahren im LGBTQ-Bereich unterwegs bin, inzwischen viele queere Menschen kenne und ich da dann wirklich auch fachlich wusste, okay, ja, jetzt kommt dann mein inneres Coming-out, Katrin. Ja, mach mal los hier, genau. Ja, und da habe ich einfach wahnsinnig viel an mir gearbeitet und mit vielen Höhen und Tiefen. Mhm. Und ja, eines Morgens war einfach, stand ich vorm Spiegel und habe reingeschaut und ich wusste, okay, ja, also ich bin frauenliebend, ich bin lesbisch und das mit den Männern und mir wird wahrscheinlich nichts mehr werden in diesem Leben. Okay. Und genau, das ist dann so Schock und Erleichterung zugleich, würde ich sagen.
Ja. Glaube ich, ja.
Genau.
Ich habe eine Frage zu dem, was du, oder zwei Fragen zu dem, was du gerade gesagt hast. Was ist denn eine nicht-binäre Person?
Eine nicht-binäre Person ist eine Person, die sich weder männlich noch weiblich fühlt und sich keinem Geschlecht zuschreibt.
Also das Wort binär wäre sozusagen so eine Art entweder oder und ist einfach nicht binär, das heißt irgendwo.
Genau, irgendwo. Ja.
Also genau. Binär ist einfach nur so ein benutzter Begriff dafür, dass es nicht zwischen den beiden Polen im Prinzip ist.
Genau, okay. Also Binarität ist eben, es gibt nur männlich und weiblich.
Genau, okay. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist schon länger in dem Bereich tätig, aber jetzt hast du dann erst vor 1,5 Jahren im Prinzip dich auch dort jetzt mit der Liebe verankert. Wie kommt das denn zustande? Wieso bist du schon früher in diesem Bereich tätig gewesen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe
Unterbewusstsein.
Ja, wahrscheinlich. Also ich hab oft überlegt, wieso mich der Bereich so anzieht und wieso ich so gerne Fortbildungen mache in dem Bereich und wieso ich auch so gerne
Menschen... Das heißt, du bist beruflich, was bist du denn beruflich vielleicht? Du hast jetzt schon öfter gesagt, dass du also in dem Bereich auch arbeitest mit Menschen. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal kurz zeigen, dass du da wirklich auch Fachwissen hast.
Das ist eine gute Idee, genau. Ja. Also ich habe mehrere Ausbildungen. Ich bin Sozialpädagogin im Grundberuf, habe dann aber eine systemische Beraterausbildung gemacht, habe jetzt 2 Semester queere Psychologie studiert. Genau, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und bald fertig mit der DBT-Therapeutenausbildung.
Wunderbar.
Ja, also das ist so der Hintergrund. Und ich arbeite eben im Angestelltenverhältnis in der Beratungsstelle, wo das Thema auch seinen Platz hat. Und da habe ich einfach früh angefangen schon.
Ja, aber da merkt man mal, wenn man mit was in Resonanz geht, ne? Auch wenn man das, sage ich mal, mit dem Verstand nicht erklären kann oder das sozusagen ja auch nicht in dir durchs Elternhaus irgendwie geprägt wurde,
ja,
dass da, wenn man so eine leise Ahnung oder so seinem Interesse folgt, dass da doch plötzlich sich ganz andere Türen aufmachen.
Ja, das war auch total spannend. Also vor allem, als ich die richtig große Fortbildung vor einem Jahr angefangen habe, diese queere Psychologie, und ich einfach so das Gefühl hatte, wow, ich will echt zu euch gehören, weil sehr viele queere Menschen in dieser Fortbildung saßen und ich das aber gar nicht erklären konnte, dieses Gefühl für mich. Mhm. Also das hat irgendwie nicht so richtig gepasst, obwohl ich damals schon gemerkt habe, okay, da ist eine Anziehung zu dieser Person, aber man möchte es dann doch auch nicht gleich wahrhaben, weil es natürlich auch, ja, es bedeutet schon auch einen großen Schritt. Das sind viele Privilegien, die man so auch abgibt. Also homosexuell zu leben ist dann schon nochmal anders als heterosexuell zu leben.
Mhm. Vielleicht da auch mal zu, was genau begegnet dir da? Also du hast gesagt, das war dein inneres Coming-out, dem folgte dann ja wahrscheinlich auch das äußere Coming-out. Wie war das? Wie war der Schritt nochmal? Das stelle ich mir auch schwierig vor.
Mhm. Also ich habe für mich entschieden, dass ich kein direktes äußeres Coming-out mache, weil ich das nicht notwendig finde. Ihr kommt ja jetzt auch nicht hierher und sagt so, hallo, ich bin heterosexuell oder ich bin was auch immer ich bin. Deswegen muss ich ehrlich sagen, sehe ich es manchmal nicht so sehr ein, allen Leuten in allen sozialen Situationen zu sagen, also jetzt bin ich lesbisch und nur, dass ihr Bescheid wisst.
Es geht aber auch irgendwie keinen was an. Also
genau.
Ich rede auch mit keinem drüber und sage, ich bin alleinerziehend oder so. Also, das, also ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist so dieses... Das gehört einfach da nicht unbedingt auf den Tisch.
Ja, das ist so wie, du gehst auch nirgendwo hin und sagst, ja, hallo, ich habe Fußpilz oder ich habe Blutgruppe.
Ey, aber jetzt schiebst du es in eine negative Ecke.
Nein.
Nee, ich sage ja, aber dann wäre ja also alleinerziehend mit Fußpilz zu vergleichen, liebe Sina. Gut, ja, genau. Verstehe.
Ja, aber es ist ja mit alleinerziehend, ich finde den Vergleich nicht schlecht. Also ich finde schon auch als alleinerziehend ist es irgendwie ja
das. Das ist einfach outet. Das Schubladendenken, ne? Das ist Schublade auf und du willst ja gar nicht. Also weißt du, ich würde jetzt gerne mal ganz kurz, weil da bin ich ja so gern zu Hause in diesem Arbeitsthema, ja. Du wirst ja aufgrund deines Berufes, deiner Qualifikationen und deines Standings kriegst du ja irgendwie gleich, was für sich, einen Orden von deinem Gegenüber angepinnt, ja. Wenn du sagst, ich habe irgendwie die und die Ausbildung und da schon gearbeitet, dann ist super. Sagst du beim nächsten Satz, ich bin alleinerziehend, fällst du, ja, sozusagen in der Glaubwürdigkeit, also nicht Glaubwürdigkeit, sondern ich habe das schon so oft erlebt, also ich bin ja auch im Finanzsektor, ich rede ja auch unglaublich gern über Geldanlagen, auch im privaten Bereich, über Geld generell, was man sonst eigentlich eher so in die männliche Schublade schiebt, ja, und ich habe auch schon mit Männern ganz fantastisch über alles Mögliche reden können und dann, wo sie plötzlich merken, ich bin alleinerziehend oder es kommt dann irgendwie so ein dummer Spruch wie, wo hast denn deinen Mann, guckt der zu Hause Sportschau oder was, und ich dann sage, nee, ich bin alleinerziehend, dann ist plötzlich so, ach so, und dann merkst du plötzlich, wie dieser Wert dieses Gesprächs, dieses Gleichgesinnte völlig aus der Balance kippt, ja, und so ungefähr stelle ich mir das vor, wenn das auch ein Thema wie lesbisch oder schwul auf den Tisch kommt, oder?
Ja, genau. Und dann bin ich auch noch beides. Also, genau, dann bin ich auch noch alleinerziehend und lesbisch.
Richtig, das ist natürlich, wir hatten auch schon mal die Folge über schwarz und alleinerziehend. Das ist auch ähnlich amüsant. Vor allem, sie war schwarz und ihr Sohn war blond, glaube ich. Also hatte Genetik eher vom deutschen Vater. Und das war dann auch so, wo dann die Menschen dann überlegen, ob sie dann irgendwie das Kindermädchen sei oder so, weißt du. Also es war ganz, ganz krass, ja.
Ja, dann ist die Herausforderung, ja, ich meine, bei uns ist ja schon die Herausforderung, das denke ich auch oft, dass man, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, wird meistens ja, wenn die Leute nicht wissen, dass man alleinerziehend ist, sowieso gedacht, ach so, ja, die ist auf jeden Fall vergeben, beziehungsweise die hat ein kleines Kind, die hat bestimmt gerade ein Haus gebaut mit ihrem Kerl, keine Ahnung, ne?
Ja.
Also mit ihrem Mann oder so. Das heißt, da ist es ja sowieso schon mal so, dass man, glaube ich, gar nicht so offensichtlich auf dem Markt ist. Selbst wenn man es ist, du sagtest ja eben schon, die Herausforderung ist dann ja auch noch nicht nur von von Männern gesehen zu werden, wenn man unterwegs ist, sondern in deinem Fall ja auch, wenn du mit einem Kind oder deinen Kindern unterwegs bist, entsprechend auch von einer Frau, die Interesse haben könnte, gesehen zu werden, ohne dass die vielleicht direkt denkt, naja gut, okay, die ist auf jeden Fall hetero, weil die läuft da ja mit ihren Kindern rum oder so. Mhm. Ist das der Bereich, den du eben meintest damit?
Ja, also den Bereich gibt's auf jeden Fall und das sind ja auch immer die ersten Fragen, die man so kennt, also der ja gerade auch schon gesagt, dein Mann sitzt zu Hause oder war gestern erst wieder auf dem Spielplatz und dann ging es irgendwie drum, ja, wer kriegt noch ein Kind und wer kriegt keins mehr und dann kam ich irgendwann an die Reihe und hab dann einfach, ich ziehe mich dann oft aus der Affäre, weil ich immer denke, auf dem Spielplatz brauche ich jetzt hier keine queeren Gespräche, aber sage mal, ja, muss ja nicht jeder noch viele Kinder haben oder was mit Männern haben und dann werden die Augen groß und ja, also ich denke so, eine Frau zu treffen, die einfach auch eine Hetero-Vergangenheit akzeptiert, das ist schon nochmal ein Ding. Also das auf jeden Fall, aber ja auch nicht unmöglich. Und ich bin jetzt heute einfach auf dem Stand, dass ich sag, also lieber lebe ich so frei, wie ich bin, als dass ich immer Angst haben muss, dass ich irgendwie ja nicht passe oder es anderen auch nicht passt. Also es ist ja meistens auch nicht, dass es für mich nicht passt, sondern für mich passt ja alles. Also ich bin ja bei mir, wenn ich sag, ich bin so, wie ich bin. Es sind ja die anderen, die dann diese Erwartungen oder Bewertungen an mich haben. Und
was ist dir denn da schon an Bewertungen dann begegnet?
Also ich finde die größte Bewertung, die man so von außerhalb hat, ja, wie kannst du das deinen Kindern antun?
Ach, guck mal, hab ich gar nicht dran gedacht. Okay.
Genau, also das auf jeden Fall. Oder wie gehen deine Kinder damit um? Oder ja, was sagen denn deine Eltern dazu? Mögen die dich jetzt noch? Genau. Also das sind, finde ich, also ich finde vor allem die Frage mit den Kindern und die höre ich wirklich oft. Ja, was sagen deine Kinder dazu? Oder tatsächlich auch, wie kannst du das denen antun? Und ja, also ich finde, ich tue denen nichts an. Die haben mich noch genauso lieb wie vorher, vielleicht noch mehr.
Ich wollte gerade sagen, du lebst denen jetzt, ich weiß ja nicht, wie ihr es integriert ins Familienleben, wie du deine Beziehung, die du jetzt scheinbar hast, auch den Kindern vorlebst, aber ich finde, vorgelebte Liebe ist doch für Kinder das Schönste, was sie mitnehmen können aus der Beziehung der Eltern oder der Erwachsenen um sie herum.
Ja, genau. Ja, also ich habe die Beziehung nicht mehr, aber die Person war auf jeden Fall öfter bei uns und hat das schon auch mit mir gelebt, so im Alltag. Also wir waren eben noch nicht an der Öffentlichkeit sichtbar, weil das einfach echt schwierig ist, finde ich dann. Aber die Kinder haben das sehr wohl mitbekommen und auch gemerkt, denke ich, dass ich dann dadurch schon auch nochmal anders war, als ich es vielleicht die letzten Jahre war. Und also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich das mit meinen Kindern auch schon viele Jahre lebe, so eine Offenheit einfach allen Lebensentwürfen gegenüber, dass die inzwischen eher stolz sind auf die alleinerziehende Mama, die dann eben
das
auch noch...
Das ist aber auch, die wachsen aber heute auch, und das finde ich das Gute, glaube ich, schon zum viel größeren Teil, immer noch nicht groß genug, aber zum viel größeren Teil mit diesem Bewusstsein auf, als das vielleicht noch die Generationen vor uns sind. Ja. Also selbst hier, ich sage auch immer, wenn wir mal irgendwie so scherzen, hier mein Sohn und seine beste Freundin, wir hatten hier neulich eine lustige Szene am Tisch, die war mega sauer eigentlich auf mich. Und dann, weil wir haben uns um ihren Tonfall gestritten. Und dann habe ich ihr die Nudeln nicht gegeben, weil ich meinte, sie könnte das vielleicht mal freundlich sagen. Das ist so eine typische Situation mit Kindern am Tisch. Und dann guckte sie ihn aber immer böse an. Und dann regte er sich auf. Und dann guckte sie ihn an, total böse, und sagte, ja, wir werden irgendwann heiraten, aber bis dahin will ich nie wieder hier hinkommen. Richtig gut. Und er guckt völlig irritiert, kreischt einmal auf und sagt, ich hasse dich. Das war eine super Konversation zwischen den beiden. Super genial. Ja, und dann, also wir scherzen da öfter mal drüber, ne, was mal ist, wenn die groß sind und so. Aber immer auch mit dem Beisatz, entweder oder, ne? Also was heißt entweder oder? Sie können halt mit demjenigen kommen, mit dem Menschen kommen, der ihnen eben entsprechend wichtig ist.
Also sowohl als auch.
Sowohl als auch, klar, genau.
So oder so.
Ja, und das sage ich ihm zum Beispiel auch direkt, wenn wir mal irgendwie, das ist sehr selten, dass er irgendwie so ein Thema hat oder so. Und dann kam auch mal die Frage, dürfen Jungs auch Jungs lieben? Und so, ich so, ja, natürlich. Also ja. Die wachsen da schon auch ganz anders mit auf. Oder auch der Buchmarkt öffnet sich dem gegenüber. Ich meine, mit Magely, mein Unternehmen hier für personalisierte Kinderbücher, lässt es ja auch zu. Das ist ja mit einer der Gründe, warum ich das gegründet habe, um eben andere Familienkonstellationen zuzulassen.
Ja.
Also um nicht zu sagen, ja, hier kauft euch halt das nächste Buch, wo der Vater abends die Mülltonne an die Straße schiebt und es trifft halt eure Lebensrealität einfach nicht.
Ja.
um da den Raum zu gehen. Und du hast ja die technischen Möglichkeiten. Also man kann den Bereich ja öffnen in allen Bereichen, wenn man nicht so engstirnig ist und irgendwie als alter Verleger da irgendwo sitzt und meint, nein, wir wollen das blonde kleine Mädchen. Das sind auch immer Bruder und Schwester und der Bruder ist auch immer älter. Die Schwester ist nie das große Kind, sondern immer das kleine Kind. Und Ja, nee, ich weiß nicht. Ich frage mich immer, das finde ich so interessant. Ich glaube, erstens glaube ich, dass das gar nicht so selten ist, weil du eben sagtest, eine Frau zu finden, die dann eine Hetero-Vergangenheit akzeptiert. Finde ich eigentlich interessant, weil ich tatsächlich glaube, dass das oft so läuft wie bei dir. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch, dass man eben so aufgewachsen ist, man ja auch erst in die Richtung guckt immer. Also in Richtung Mann, Familie, Haus bauen, damit man so die Checkliste der Gesellschaft irgendwie abhaken kann. So gefühlt, ja, dass man da ja auch erst nachguckt, weil man es eben, wie du schon sagst, ja, da waren vielleicht mal irgendwelche Anziehungen, aber es hat man nicht so ernst genommen. Ich habe neulich noch einen Podcast gehört, da ging es allerdings hier, ging es um House of the Dragon, aber da ging es dann auch um Charaktere und wie die sich entwickeln und dass die beiden weiblichen Protagonisten sich schon sehr eng standen und da ging es auch nochmal darum, dass das eigentlich gerade unter Frauen so die ersten engeren Freundschaften oft wie eine Liebesbeziehung sei. Also da ging es auch nochmal so in die Psychologie dessen rein, weil sich Frauen da wohl scheinbar nochmal anders auch miteinander ausprobieren als irgendwie Jungs in der Pubertät, keine Ahnung.
Ja.
Ob das stimmt, da wirst du vielleicht mehr zu wissen mit deinem ganzen Hintergrundwissen. Aber wenn man so in diese Richtung guckt, ich glaube, das ist gar nicht so selten, dass Frauen erst später an den Punkt kommen, wo sie feststellen, ey, das ist es eigentlich gar nicht. Und dann verstehe ich auch Frauen, wenn bei den Geschichten, die wir hier im Podcast hören, habe ich schon so oft gedacht, ne, boah, ganz ehrlich, ich verstehe jede Frau, die nach solchen Nummern irgendwie umswitcht und irgendwie in einem anderen Bereich da irgendwie glücklicher wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Wobei es ja auch nicht immer nur an der Vergangenheit liegt oder an den Erfahrungen, die ich gemacht habe, sondern eher die Erfahrungen, die ich gemacht habe und die vielleicht nicht glücklich waren, wahrscheinlich schon den Ursprung hatten darin, dass die sexuelle Orientierung einfach schon immer eine andere war und ich es aber nicht wahrnehmen konnte. Also, weil das schon auch so, denke ich, so, also das hat auch mal eine Person zu mir gesagt, als ich dann so erzählt habe, ja, ich, das war ganz am Anfang so, ich denke einfach, ich bin queer, ich glaube, ich bin lesbisch und das war eine relativ gute Freundin. Dann hat sie gesagt, ja, Katrin, kann ich total gut verstehen bei den schlechten Erfahrungen, die du hattest jetzt in deiner Ehe. Das war ja auch echt die Hölle und ja, das natürlich, dann so wird es mit den Frauen so wahrscheinlich viel besser für dich laufen.
So Plan B oder was? So,
genau, hä? Genau. Und da wurde ich schon, also erst war ich nachdenklich und später dann auch wütend, weil ich dann eben dachte, nee, das ist ja nicht mein Grund. Also ich sag ja nicht, ich kann Männer nicht mehr leiden aus dem und dem Grund und deswegen nehme ich jetzt einfach mal die Frauen, weil die stehen ja auch noch irgendwie zur Verfügung, wenn ich Glück habe, sondern es ist ja einfach, was das in mir ist, also das ist, was ich vorher auch gemeint habe, das ist ja ein Gefühl, das entsteht und das ich irgendwie erkennen muss und das ich auch bejahen muss, also ich muss ja auch Ja sagen zu diesem Gefühl, ich kann es ja auch verdrängen und sagen, nee, mache ich nicht.
Das ist eher das, was ich eben meinte, dass ich glaube, dass das viele erstmal verdrängen, weil sie eben in diesem Normativen drinstecken, dass sie sagen, naja, die Checkliste ist jetzt halt heiraten, jetzt halt ein Kind kriegen, jetzt halt ein Haus bauen.
Ja.
Ne, das ist halt so.
Ja, beziehungsweise ich habe das jetzt auch schon öfter gesagt, wir Frauen, oder sage ich mal, die offensichtlich Frau sind, ja, und auch von ihren Eltern und Geburtsurkunden und sonst was halt immer in diesem Frauenbild auch erzogen und geprägt wurden, dass die von Anfang an immer nur auf dieses Liebesthema gebrandet werden. Ja, ich meine, die Disney-Filme machen es vor und es geht immer von Anfang an, sobald du irgendwie anfängst, ein bisschen Brust zu haben und pubertär wirst, geht dieses Geschrei nach Männern. Du brauchst, oder wieso hast du keinen Freund? Ja, mach dich doch mal hübsch, ne? Du bist so irgendwie nicht richtig, so wie du bist. Putz dich raus, zeig deine Schokoladenseite, zwick alles weg, was nicht irgendwie formschön ist. Und dann rennst du da dieses Schema hinterher. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch sozusagen, also ich bin jetzt seit 8 Jahren alleinerziehend und seit 8 Jahren habe ich keine neue Partnerschaft. Und ich hatte auch schon früher, bevor ich überhaupt geheiratet hatte, hatte ich auch schon Phasen von 4, 5 Jahren, wo ich als Studentin ohne Partner war. Deswegen fand ich deine binäre Person vorher so spannend, weil wir haben ja auch alle, also als Frauen haben wir ja auch männliche Anteile in uns. Also wir haben ja alle männliche und weibliche Anteile in uns. Oder auch was vielleicht nicht so dazu, ne, so direkt zuzuordnen ist. Und ich genieße es jetzt tatsächlich, nachdem diese Beziehung, diese Ehe zu Ende ist. Ich habe keinen Bock mehr, mich auf diesen Männermarkt zu schmeißen und finde, Liebe und Beziehung ist in einer ganz anderen Ebene angedockt als das, was mir so die Gesellschaft, die Magazine und sonstige klassischen Informationsmittel irgendwie sagen wollen. Ich weiß nicht, wo ich da jetzt gerade bin. Vielleicht bin ich auch irgendwo da zu finden. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es einfach gerade so interessant, dass man tatsächlich am Anfang relativ blind so der Masse hinterher rennt. Also es gibt wenige, die sich schon im frühen Alter, also zumindest vor ein paar Jahren noch, vielleicht ändert sich das jetzt auch gerade bei der Jugend, da irgendwie auf alternative Wege begeben hat. Ich kenne beispielsweise auch einen aus meinem Studium. Im Studium war er ein Mann oder hatte einen männlichen Namen und sah auch relativ männlich aus, wobei er hatte immer schon lange Haare gehabt, aber immer auch so dunkel gekleidet, immer so dunkel, also eigentlich immer nur in Schwarz, ja. Da dachte ich mir auch so, naja gut, die Männer halt, ne? Das passt immer. Und dann war ich ganz erstaunt, als er tatsächlich mich auch persönlich anschrieb vor ein paar Jahren, dass er jetzt einen weiblichen Vornamen hat und sie heißt. Und sehr, sehr spannend, weil er bzw. sie zu dem Zeitpunkt halt in einer Ehe mit einer Frau war und zwei Söhne auf die Welt bekommen hat. Und das, also das finde ich so krass, weißt du, da kannst du deine ganze Jugend und früh Erwachsenenzeit irgendeinem Idealblind hinterherrennen und dann bist du in diesem klassischen Rollenbild drin und fängst dann an, deine eigene Identität stärker wahrzunehmen und merkst, es passt so einfach nicht mehr. Bei ihm ging es auch mit, also das hast du wahrscheinlich auch in deiner beruflichen Praxis des Öfteren, das sind ja wirklich starke Depressionen, auch der Todeswunsch, weil einfach das Leben so nicht mehr passt, überhaupt nicht mehr passt. Also die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil da wirklich ganz tiefe Probleme auftauchen, Burnouts, also das passt von hinten bis vorne nicht mehr. Und dann waren sie auch kurz davor, sich zu trennen. Aber jetzt hat sich scheinbar, soweit ich es mitbekommen habe, ist es jetzt so, dass diese Ehe weiter besteht. Da weiß ich auch nicht, wie das rechtlich ist. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Hinweis geben. Und ja, und die beiden Söhne jetzt mit zwei Müttern groß werden.
Ja, wie schön, wenn es auch so funktionieren kann einfach, ja.
Aber das wäre ja auch, weißt du, das ist dann immer die Sache, die ich mich frage. Jetzt gerade bei der Geschichte, die du gerade erzählt hast, Silke, ne? Nur weil jetzt der Mensch, den du liebst, den du geheiratet hast, mit dem du zwei Kinder hast, nur weil der dir jetzt dann mitteilt, dass er sich so einfach gar nicht fühlt und eine Geschlechtsumwandlung hat oder dieses oder jenes, ja, liebt man denjenigen dann plötzlich nicht mehr?
Das habe ich mich auch gefragt.
Es ändert sich ja nichts an dem grundsätzlichen Wesen dessen, was du geheiratet hast in dem Sinne. Ne? Also,
ja, und ich finde auch im Laufe von so einer Ehe nimmt ja das Äußere auch immer weiter weniger Raum ein. Am Anfang macht man sich da hübsch und putzt sich raus und irgendwann kennt man sich halt. Und dann siehst du halt den anderen einfach nur als dein Partnerin, was auch immer, also der Mensch, der sozusagen dein Leben mit dir teilt. Aber das habe ich mich dann auch, als ich die Geschichte gehört habe, habe ich mich auch gefragt, wie ist das? Habe dann auch erst so reagiert wie du, von wegen so, naja, das ändert ja nichts an dem Grundsätzlichen. Aber das, wenn du so zwei, dreimal weiter drüber nachdenkst, wird es dann schon noch ein bisschen komisch. Ja? Weil das ist ja dann auch
das
sehr,
ja nichts ändern. Rechtlich wird das ja erstmal nicht ändern. Nee, die sind ja verheiratet, die Geburtsurkunden sind ja längst geschrieben.
Ja gut, ja da in dem Fall jetzt nicht, aber keine Ahnung, Katrin, wie ist das? Kennst du auch so ähnliche Fälle?
Also ich weiß, dass es erst seit ein paar Jahren möglich ist, eine Transition, also wenn man verheiratet ist und eine Transition möchte, dann auch verheiratet zu bleiben. Davor hat das Gesetz vorgeschrieben, dass man sich scheiden lassen muss, um die Transition machen zu können.
Genau.
Wow. Das ist glücklicherweise abgeschafft worden. Ich kann euch die Jahreszahl nicht sagen, aber es ist erst wenige Jahre her. Also das finde ich, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, weil das ist ja kein Grund, sich scheiden zu lassen, weil sich jemand dem zugehörigen Geschlecht jetzt eben zuwendet und das auch leben möchte. Genau.
Aber genau da kommt man immer in diesen Bereich, den ich auch spannend finde. Ich finde das immer viel interessanter, wenn man das mal aus dieser Heteroschiene sich anguckt. Was ich immer so spannend finde, ist, dass Menschen sich wirklich von vornherein komplett absprechen, sich in irgendein anderes Geschlecht verlieben zu können. Das ist ja eigentlich das, was total spannend ist. Was machen die denn? Also was macht man denn, wenn man da so festgefahren ist und dann plötzlich verliebt man sich ins gleiche Geschlecht.
Ja.
Also, hä? Also ich glaube, weil das denke ich immer, auch wenn man sein Leben lang hetero und alles ist happy und man ist da voll d'accord mit und so, aber ich würde mich trotzdem niemals davon freisprechen, mich nicht in was anderes, jemand anderen verlieben zu können, weil das ja einfach, worum geht's denn? Also die Frage ist ja, worum geht es? Geht es wirklich primär um das Geschlecht bei dieser Liebesfrage oder geht es mehr um ein Gefühl, was dir eine andere Person, also ein anderes Lebewesen in dem Sinne gibt? Also
ja.
Setzt man da an, was ist wichtiger? Ist das eine Typfrage? Ne? Läuft es über Inspiration? Läuft es über irgendwelche anderen Gefühle? Läuft es über, ja, oder läuft es halt wirklich nur über das Geschlecht und das Optische?
Ja, ich glaube, das hat einfach ganz viel ja mit den Erwartungen der Gesellschaft zu tun. Und einfach, also es gibt ja auch diese drei Selbstbilder, dieses bin ich, das soll ich und auch das wunsch ich. Und ich glaube, dass wir einfach ganz oft in diesem soll ich auch unterwegs sind. Also im Prinzip schauen, was soll ich denn sein, wer soll ich denn sein, wie soll ich denn sein? Und dabei vergessen wir ganz oft unser bin ich beziehungsweise das wunsch ich, also auch die Vorstellung, wie ich denn wirklich gerne wäre, wenn ich wirklich so leben könnte, wenn ich es frei und selbstbestimmt machen würde. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt dahinter, diese Rollenerwartung, die dann da ist. Und dann wird das so von vornherein abgesprochen und gesagt, nee, das passiert mir niemals. Und ja, kommen dann einfach auch verschiedene Verdrängungen dann einfach zum Einsatz. Das glaube ich, also das erlebe ich einfach ganz oft, dass dann gesagt wird, nee, also das kann auf gar keinen Fall sein, weil ich war noch nie lesbisch oder ich war noch nie dies, das und jenes. Und ich sage dann auch, ja gut, nur weil du es noch nie warst, bedeutet es ja nicht, dass du es nicht sein kannst und du nicht die Möglichkeit hast, das für dich einfach herauszufinden. Also genau, das darf ich auch erstmal für mich alleine rausfinden. Also ich glaube, die meisten fürchten sich eben auch vor dem an die Öffentlichkeit gehen müssen. Das ist ja wieder eine Erwartung. Also ihr habt mich am Anfang auch gefragt, das äußere Coming Out, und dann habe ich gesagt, nee, ich erfülle die Erwartung nicht, weil ich habe die von mir selber nicht. Und deswegen laufe ich jetzt nicht mit einem Schild rum oder stelle mich auf den Spielplatz und gehe zu allen hin, die ich irgendwie vom Sehen kenne und sage, ach übrigens, hat sich ergeben, das. Nein, das mache ich nicht.
Aber andererseits habe ich auch gelernt, dass es über so Gespräche auf dem Spielplatz dann plötzlich sich doch, also wir haben ja dann auch die Erwartungshaltung, dass die anderen so festgefahren sind in ihren Beziehungsbildern, und wenn man dann doch, je nach Situation, also manchmal merkt man, ich brauche mit dem Thema gar nicht kommen, ja, dann ist einfach schottendicht und bla bla bla, ja. Aber ich merke immer mehr so eine Tiefe in Gesprächen und so ein sehr spannende Richtungswechsel, wenn man da auch so ein Gespür für entwickelt. Also ich habe auch schon durchaus auf dem Spielplatz dann mal den Spruch gelassen, ja, interessiert mich nicht, ich bin alleinerziehend, ja, oder jetzt auch gerade mit einer Nachbarin gesprochen, die mir irgendwie erzählt, dass sie jetzt irgendwie die Enkel, die einmal, also jede Woche da irgendwie vom Kindergarten abholen muss, weil ihre Tochter ja arbeiten würde. Und ich so, ja, das habe ich alles alleine geschafft, ne? Und dann hat es plötzlich so ein ganz spannender Wechsel ergeben. Und dann gibt es dann plötzlich einen Erfahrungsaustausch oder jemand schafft es auch, dann darüber zu sprechen. So, ja, ach ja, bin ich ja auch. Oder ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl in der Beziehung und ich überlege auch eventuell alleinerziehend zu werden. Also da gibt es sehr spannende, ja, Öffnungen aktuell, die ich in Gesprächen wahrnehme.
Hatte meine Mutter neulich so ein Gespräch auf dem Spielplatz, als sie mit meinem Sohn unterwegs war, und dann kam sie irgendwie da drauf, dass ich mit ihm alleine bin. Also sie hat dann von mir erzählt und dann guckte die andere ein bisschen neidisch, weil die eigentlich gerne ihren Mann verlassen will. Dann mischte sich auch eine andere ein und sagte, ja, sie sei auch seit irgendwie 8 Jahren alleinerziehend und so und so und so. Und das, das war sehr witzig. Meine Mutter war dann plötzlich, stand dann da als
die einzige verheiratete.
Als normative Person stand sie dann auf dem Spielplatz und hat sich da sehr, sehr nett unterhalten mit den beiden wohl. Das war wohl sehr spannend.
Ja, nicht. Also ich stimme da auf jeden Fall zu, dass wenn die Situation passt und wenn das Gespräch das hergibt, dann, also ich meine jetzt nicht, dass ich mich gar nicht outen würde auf dem Spielplatz oder so, das meine ich damit nicht, sondern ich mache das dann, wenn ich für mich das Gefühl habe, es ist jetzt die richtige Situation, und ich mache es nicht, weil ich das Gefühl habe, andere erwarten das jetzt von mir. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied, dass ich einfach immer wieder in mich reinspüre, in welcher Rolle bin ich jetzt gerade und was ist für meine Rolle stimmig, was ist passend. Ja, möchte ich meine Rolle vielleicht auswitchen, weil es gerade unangenehm ist. Genau so In die Richtung habe ich es gemeint. Ja.
Aber ich habe es in letzter Zeit auch schon öfter erlebt, das fand ich auch sehr spannend, dass so Freundinnen so ein bisschen älter als ich, bin jetzt Anfang 30, so ein bisschen älter, aber auch so Kinder im gleichen Alter und so, dann irgendwie so mitten im Gespräch irgendwie dann auch in diese Richtung gingen und dann so sagten, ja, also sie könnte verstehen, dass Frauen nach Frauen gucken. Es ging schon so in die Richtung, was sie eigentlich sagen wollte, war, glaube ich, dass sie gerade irgendwie in dieser Phase ist, wo sie für sich erkennt, dass sie auch eigentlich lieber mit einer Frau zusammen wäre.
Mhm.
Ja. Aber noch sehr vorsichtig irgendwie ausgedrückt. Ich war da nur am Nicken und habe gesagt, ja, ich verstehe das auch. Ich kann das nachvollziehen, ja.
Ja. Ja, und vorsichtig wahrscheinlich deshalb, weil es am Anfang wirklich ein sehr erschreckender Gedanke ist. Also das ist ja nichts, das wir irgendwie so von vornherein lernen. Also du hast ja vorher erzählt von deinem Sohn, dass ihr das dann auch mal durchsprecht oder darf ich mich auch mal in den Jungen verlieben? Und du sagst dann, ja, das darfst du natürlich, aber das machen ja auch nicht alle Eltern so. Also das darf man ja nicht vergessen, dass die meisten Eltern ja auch einfach Hetero-Ehen dann vorleben und das verinnerlichen wir einfach. Also das ist einfach in uns, das wird uns vorgelebt, Tag für Tag, überall. Also Werbung, Filme, überall.
Naja, ist einfach noch, Männlein, Weiblein. Aus welchen Beziehungen sind denn bisher, oder sag ich mal, bis also unsere Elterngeneration, die einzigen, aus denen Beziehungen entstanden sind, waren die heterosexuellen Beziehungen. Da war auch Kinderwunschbehandlung noch nicht, also weiß nicht, wann das angefangen hat. Wir hatten ja mal Hannah hier von Solomama Plus Eins. Mhm. Ich kenne auch selbst eine Mama, die hat das erste Kind, glaube ich, noch, sage ich, klassisch heterosexuell bekommen.
Ja.
Dann hat sich die Beziehung, glaube ich, getrennt. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Und das zweite hat sie dann über Samenspende gemacht als alleinerziehende Mama, weil sie einfach zwei Kinder haben wollte. Und wie gesagt, die einzige Form unserer Eltern und deren Eltern und die Eltern davor war wirklich auf klassischem Wege. Deswegen sind das halt diese Prägungen, die noch da sind.
Ja. Genau, und das sind die Rollen, in die wir oft gequetscht werden. Und
ja, mittlerweile gequetscht, ja.
Gequetscht, ja, genau.
Mittlerweile nennen, ja.
Ja, genau, und die wir aber, also ich finde, das ist einfach so ein Prozess der Selbsterkenntnis, das zu erkennen und zu sagen, okay, ich bin wirklich in verschiedenen Rollen und manche, die muss ich spielen und bei manchen, da kann ich aussteigen und manche sind einfach notwendig, also zum Beispiel arbeiten und Geld verdienen, sonst wohne ich hier vielleicht nicht mehr, wo ich gerade wohne.
Das ist ja auch eine Sache, die ja systembedingt ist. Aber Systeme können sich auch ändern. Also das ist ein System, das jetzt 400 Jahre währt, mit dem Geld verdienen, damit wir überhaupt leben dürfen.
Genau. genau.
Ja. Aber wie gesagt, das ist ja nicht natürlich ursprünglich.
Ja.
Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Das habe ich schon damals in der Schule im Philosophieunterricht. Da kam ich schon immer.
Philosophie?
Ja, wir hatten Philosophie.
Und wir hatten noch nicht mal Ethik.
Ich habe es geliebt, Philosophie. Aber hatte ich auch im Abi tatsächlich. Naja, jedenfalls dieses gar nicht verstehen. Also der Mensch ist so weit weg von seinem Ursprung, ne, dass ich mir denke, wie kann man denn aufwachsen und überhaupt das verstehen, warum wohnen wir in Häusern? Warum drücke ich auf den Schalter und da ist Licht? Also
warum muss ich einen Wecker morgens ausmachen? Wieso weckt mich irgendwas für irgendwas?
Ja,
ja, also diese ganze Art des Lebens, eigentlich ist das fast unmöglich, es zu verstehen, weil die Entwicklung dahin wurde ja über so viele Menschengenerationen weitergegeben. Es wurde etwas immer weiterentwickelt bis zum heutigen Stand. Und wir müssen erstmal diese ganze Vergangenheit lernen, um zu verstehen, wo wir eigentlich gerade sind. Und da hast du ja schon so viele Jahre sind dabei ja schon drauf gegangen.
Tausende.
Naja, innerhalb deines eigenen Lebens gehen ja so viele Jahre drauf, bis du ein System verstehst. Versuch mal irgendwie diese ganzen Staaten und hast du nicht gesehen, alles zu verstehen. Also da hört es bei mir ja auch relativ schnell dann auf, weil ich auch schnell an den Punkt komme, wo ich das gar nicht verstehen will, wo ich am liebsten in den Wald auswandern will. Also, ne, das ist dann, bei mir kommt dann immer gleich das Extrem, boah, ich will hier weg. So, ich will hier raus, ich will meine Ruhe, ich will einfach mal nur Mensch sein, ohne dass das an irgendwas gebunden ist. Im Prinzip das, was du ja auch gerade gesagt hast, dieses System, das uns erlaubt, leben zu dürfen, ne, anstatt es mal andersrum zu sehen. Unser Leben, das dem System erlaubt, noch da zu sein oder vielleicht bald es auch einfach mal abschafft.
Ja, vielleicht sollten wir mehr ins Bin-Ich und Wunsch-Ich kommen.
Genau. Ja, zumindest einfach erkennen, dass es diese Ichs auch noch gibt. Also, weil ich denke, so alles, was wir haben an Gesellschaft oder sozialen Systemen, das ist ja auch, das gibt uns ja auch Sicherheit und die brauchen wir Menschen ja auch. Also ohne irgendwelche Regeln oder irgendwelche Strukturen wären wir ja schon ein bisschen lost. Also das muss man schon sagen, finde ich. Das Wichtige ist, dass ich halt bei mir anfange und eben sag, wo kann ich gut damit umgehen und wo möchte ich vielleicht aber auch ausbrechen oder was ändern. Also ich glaube, das ist einfach der Punkt bei queeren Menschen zu sagen, ich beug mich jetzt dem nicht, sondern ich weiß, ich gehe da irgendwie ein bisschen so dagegen, gegen alles Heteronormative. Und trotzdem ist für mich aber wichtig, mein Leben so zu leben, dass es mich glücklich macht und dass ich einfach frei und selbstbestimmt bin und mich eben da nicht von anderen bestimmen lasse. Das ist so, das ist, glaube ich, einfach das, was für die queeren Menschen dann das am Ende ausmacht. Also
weil es kein Dagegengehen ist, weil wenn du dagegen gehen würdest, in den Widerstand gehen würdest, dann würdest du versuchen, alle Heterosexuellen umzudrehen. Ja. Es ist eher so ein galantes Ausweichen und das eigene in den Vordergrund zu rücken.
Ja, und sich aber doch auch einfach auch Ablehnung oder Spott oder Diskriminierung ja auch einzufangen.
Weitestgehend zu entziehen, das sind ja auch keine schönen Energien.
Und dem zu entziehen, genau, das ist dann eben, wenn ich sage, ich verdräng's, oder man entscheidet sich dann eben doch den Weg zu gehen und es eventuell auf sich zu nehmen.
Und, was ist denn so deine Einschätzung jetzt nach den vielen Jahren, die du in dem Bereich auch tätig bist? Schaffen es immer mehr, sich selbst tatsächlich wahrzunehmen und das auch für sich durchaus in Betracht zu ziehen? Oder ist da immer noch sehr viel Gedankengut, das dagegen geht?
Also ich finde, es gibt sehr viel Gedankengut, das dagegen geht. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, okay, ich bin auf dem Weg, mich selber zu suchen. Ich finde, es gehört einfach eine riesengroße Portion an Selbstreflexion dazu und es gehört meiner Meinung nach auch wirklich Methodenwissen dazu, weil man liegt nicht abends auf dem Sofa und überlegt, ja, okay, wer bin ich heute und wer möchte ich morgen sein, sondern das gehört ja schon, also man muss ja wirklich auch bereit sein, in die eigenen inneren Tiefen zu schauen und das ist ja nichts, das sich an meiner Oberfläche abspielt und deshalb, also die Menschen, die zu mir so in Therapie oder Coaching kommen, arbeiten immer an ihrem Selbstwert und an ihren Selbstbildern, weil ich finde das elementar wichtig zu wissen, wer bin ich und wo stehe ich und wie viel bin ich mir selber auch wert. Sonst wird's echt schwierig mit so selbstbestimmt den Weg gehen.
Also, richtig, weil wenn du das Innere ist ja das Fundament und wenn du dich halt immer nur nach dem Äußeren orientierst, wir hatten ja jetzt gesagt, so Medien und Gesellschaft und so sind nicht unbedingt die besten Ratgeber.
Ja. Genau.
Aber jetzt hast du natürlich dann auch in der Therapie wahrscheinlich mehr mit den Menschen zu tun, die da eben auch Unterstützung bei brauchen. Hast du einen Einblick oder eine Idee, wie viele das einfach dann für sich erkennen und da gar kein Problem mit haben und sagen, so ist das jetzt und tralala und alles ist gut? Das wird es ja vielleicht auch geben, dass da doch sehr gefestigte Menschen gibt, die da von vornherein sehr gefestigt mit sind und die entsprechend auch da jetzt nicht die Unterstützung benötigen.
Ja, klar, also die gibt's und die kenne ich auch, das auf jeden Fall, genau. Und trotzdem kommt man aber in solchen Positionen, also, nicht Position ist das falsche Wort, in
Situationen rein.
In solche Situationen dann rein, wo man sich doch überfordert fühlt oder einfach, also alleine schon, wenn ich auf Diskriminierung stoße oder ich habe es ganz am Anfang gesagt, jede soziale Situation, die neu ist für mich, sei es, ich fange einen neuen Job an oder in einer neuen Klasse von meinem Kind, Elternabend, Outing ja oder nein, es ist jedes Mal die Frage. Also, und das ist so, ja, das ist ja ein Stress, der mich mein ganzes Leben lang begleiten kann, wenn ich es zulasse. Und
was sind denn das gerade in diesem Diskriminierungsbereich? Also was für Sachen begegnen denn deinen Patienten da? Also womit werden die konfrontiert? Was sagt man denen denn? Und vor allen Dingen, kann man da nicht in gewisser Weise auch einfach irgendwie gefestigt drauf kontern? Also wenn da irgendwer dir irgendwas erzählen will und man da steht und sagt, ja, du willst nicht geliebt werden oder was? Das ist aber schade für dich. Also verstehst du? Also was sind denn da so die, was sind diese diskriminierenden Dinge, die immer wieder auftauchen, die sehr heftig sind? Und was sind dann Taktiken, vielleicht auch für diejenigen, die zuhören, die sich hier wiederfinden, was sind da so Taktiken, wie geht man da am besten mit um?
Ja, also ich denke, die meiste Diskriminierung, die kommt oft gar nicht so von außerhalb, sondern das ist eher in mir, also dass ich mich selber einfach nicht richtig fühle und mich nicht traue, mich so wirklich zu zeigen. Diskriminierungen von außen können einfach sein, wie zum Beispiel ja auch, wieso tust du das deinen Kindern an? Also das ist eine Art von Diskriminierung, weil ich tue den Kindern nichts an. Oder eben auch bei Transpersonen, wie kannst du das deinen Eltern antun? Also oder die dann auch das übernehmen und sagen, ja, ich bin schuld, dass es meinen Eltern so schlecht geht. Also genau, aber ich bin jetzt nicht schuld, wenn es meiner Tochter schlecht geht in der Schule. Also Wisst ihr, wie ich meine? Das hat ja damit nichts zu tun, genau. Und ja, die Art, wie man damit umgehen kann, finde ich, die fängt einfach in mir selber an, weil durch diese ganzen Sachen, die ich einfach erlebe, also, und das kann ja auch nur einfach schräg angeguckt sein, oder ich spreche mit einer Freundin und versuche ihr zu erklären, dass sich meine sexuelle Orientierung geändert hat, und die meldet sich nie mehr bei mir. Also, und ich habe einfach keinen Kontakt mehr nach jahrelanger tiefer Freundschaft. Und ja, das ist so, und ich glaube, das sind einfach so, das sind so kleine Sachen. Das muss mir gar nicht passieren, dass ich irgendwie am Bahnhof stehe und vielleicht meine Freundin an der Hand halt und mich jemand echt, ja, einfach in der Öffentlichkeit beschimpft, sondern das sind einfach so Kleinigkeiten im Alltag, die dich dann so treffen. Und ich persönlich nenne das auch Diskriminierung, weil das ist für mich Diskriminierung, weil ich einfach ja nicht so frei sein darf, wie ich es dann vielleicht auch sein möchte. Mhm. Genau. Und also ein Umgang, genau, habe ich gerade schon gesagt, fängt einfach in mir selber an. Ich finde, es ist einfach elementar, sich damit auseinanderzusetzen, ja, wo sind da meine Selbstbilder, und wenn man da einfach hinschaut, was ist dieses Bin ich, und wo habe ich das vielleicht auch als verzerrte Wahrnehmung, also vielleicht habe ich auch den Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin, und ja, wow, der hindert mich ja total, also mich selber einfach ausleben zu dürfen, oder das soll ich, sind einfach so die ganzen Sachen, die ich gelernt habe an Selbstbewertungsregeln, also wie darf ich mich selber bewerten, das geben andere mir vor, und nein, das darf ich mir selber vorgeben. Also ich darf selber bestimmen, wie viel ich mir wert bin und an welchen Stellen ich mich negativ oder positiv bewerte. Und dann einfach in kleinen Schritten auch zum Wunsch, ich zu gehen und zu sagen, ja, okay, ich näher mich immer mehr der Vorstellung an, wie ich wirklich sein kann und auch möchte. Und das, ja, also es sind viele Schritte. Das ist auch nicht mit einem Nachdenken oder so gemacht.
Ja, jetzt hast du ja, du hast ja jetzt Erfahrung in beiden Bereichen, also einmal der Hetero-Bereich und dann eben auch, ja, deine erste wirkliche große Liebe, wie du es so schön sagtest. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das? Also, weil ich frage mich manchmal, was die Menschen denken, was sie aufgeben, wenn man jetzt von der einen in die andere Richtung geht, weil die Sexualität wird ja schon eine andere sein. Also dieses typisch Maskuline oder was man als typisch maskulin sieht, wird ja de facto nicht da sein, beziehungsweise anders sein. Aber was sind die Sachen, die man auf der anderen Ebene dann wieder neu dazukriegt? Also gibt es auch da was, wo man sagen kann oder wo man vielleicht auch jemandem bei helfen kann, okay, wenn du vielleicht auch im sexuellen Sinne eher in die oder die Richtung für dich persönlich tendierst, so von dem, was du erleben willst, was du fühlen willst, etc., dass das schon Anzeichen auch sind dafür, ob man jetzt eher hetero ist oder eben etwas anderes ist?
Also ich kann einfach sagen, wie es bei mir ist, und ich finde, man kann es nicht pauschal sagen, weil ich glaube, jeder Mensch, das sich auch anders entwickelt, und sexuelle Orientierung ist fluide. Bei mir war es einfach so, dass ich ja zum Beispiel schon immer viel lieber Frauen angeguckt habe, jetzt zum Beispiel im Freibad oder so, da gucke ich nicht den Männern hinterher, habe ich noch nie gemacht, also aber war mir irgendwie nie so klar, und auch irgendwie tiefe Freundschaften sind bei mir nie entstanden mit Heteromännern. Also ich habe besten Freund, der ist schwul, und schon immer ist er schwul, und ich hatte auch in der Schule einen schwulen Freund, und das waren irgendwie immer so, da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, und da war emotional einfach viel Nähe möglich. Das war für mich so in meinen heteren Beziehungen oder auch in meiner Hetero-Ehe, das war für mich nicht möglich, da war keine emotionale Nähe, aber das kann ich jetzt rückblickend sagen, dass ich das da nicht hatte, und den Unterschied habe ich einfach ganz klar erkennen können jetzt ja in meiner letzten Beziehung, dass ich einfach sagen konnte, ja, so muss ich es wirklich anfühlen. Wow, das wusste ich gar nicht. Also, dass man sich wirklich so verbunden fühlen kann mit einem Menschen. Man schaut sich in die Augen und denkt, okay, cool, wir sind irgendwie eins in dem Moment. Also, und da bin ich noch gar nicht beim Sex oder irgendwas. Das ist dann nochmal eine ganz andere Tiefe und Ebene. Ich denke, das ist einfach so, ja, es geht ja auch um die emotionale oder die romantische Beziehung. Das ist nicht immer nur die sexuelle Ebene, weil ich kann auch sagen, ich bin heterosexuell und habe trotzdem ab und zu mal Sex mit Frauen, oder Männer gibt's häufig, die in Hetero-Beziehungen sind und trotzdem Sex mit Männern haben, die sich aber nicht als schwul bezeichnen würden. Aber so diese emotionale Nähe, weiß ich für mich heute, werde ich nicht zu Männern aufbauen, weil ich es einfach nicht kann und weil ich es nicht bin, und dann ist es in Ordnung. Genau.
Ja, das sind doch schöne Anhaltspunkte. Gibt's von deiner Seite auf noch Themenbereiche in diesem großen Feld, wo du sagst, das sind auf jeden Fall Dinge, die raus sollten, die dir wichtig sind zu sagen?
Ich finde einfach wichtig, dass wenn man das Gefühl hat, ja, ist aus diesem Heteronormativen ausbrechen zu wollen oder einfach auch nicht weiter im binären Geschlecht zu leben, dass man sich Vertrauenspersonen sucht. Also das war was, das mir persönlich gut geholfen hat und das erlebe ich auch immer wieder ja in Therapie und Coaching. Einfach mit jemandem sprechen, wo ich wirklich sicher sein kann, da ist Verständnis auf der anderen Seite. Also dass ein Mensch, der mich nicht verurteilt für das, was ich gerade sag oder von vornherein dann sagt, nee, also komm, Katrin, echt, das, wie alt bist du nochmal? Du hast es nicht vor 20 Jahren gemerkt.
Im besten Alter.
Ja, genau. Und eben, aber so dieses, also wenn ich halt sowas höre in meinen ersten Gesprächen, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich eventuell sein könnte und dann treffe ich auf so jemanden, ja, dann denke ich erstmal nicht mehr drüber nach, sondern dann verdränge ich das eben. Und da möchte ich einfach Mut machen, sich wirklich Menschen zu suchen, die das Vertrauen wert sind und ja, oder sich echt auch Gruppen zu suchen, Menschen, die dasselbe schon durchhaben. Also das fand ich auch hilfreich in irgendwelchen Chats oder in irgendwelchen Online-Gruppen. Und
ich finde es ja immer so spannend, dass man, so wie man im Inneren oder was man im Inneren von sich denkt, so passiert es ja auch im Außen. Also wenn ich denke, ich bin Hausfrau und Mutter und muss mit meinem Ehemann verheiratet sein und dann treffe ich auch auf ganz viele ähnliche Konstellation und nenne das dann meinen Freundeskreis. So war es ja bei mir, bis die Trennung kam. Alle irgendwie, ne, gleicher Status, gleiche Ängste und Probleme, Sorgen, dass die Ehe vielleicht doch nicht hält, dass die Finanzen einen auffressen, weil man ein Haus gekauft oder gebaut hat. Also, wie gesagt, alles gleich, ja. Und dann hat sich was verändert und dadurch hat sich auch dieser komplette Umkreis, dieses komplette Umfeld mit verändert. Also nur weil man jetzt gerade noch in einer anderen, sage ich mal, äußeren Welt, äußeren ja, Beziehungen, also das, damit meine ich halt auch so die Personen und Freunde, die einen so täglich umgeben, steckt, heißt das ja nicht, dass sich das nicht auch ändern darf. Also wenn ich natürlich jetzt in einem sehr sehr konservativen Umfeld stecke, wo solche Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann wird sich dieses wahrscheinlich dann auch verändern. Aber man wird in eine Welt reinwachsen und neue Freunde finden und neue Vertraute finden. Und da ist es ganz wichtig, eigentlich in allen Lebenslagen, egal ob ich jetzt alleinerziehend werde oder ob ich in die Richtung gehen möchte oder ob ich im Business starten möchte oder was auch immer, sich immer mit Menschen zu unterhalten, die an der Stelle sind, wo ich gerne wäre. Ja, und nicht mit denen, die da einfach nicht sind, weil das ist einfach nicht deren Welt. Ja, es das heißt ja auch immer so schön, nicht mein Affe, nicht mein Zirkus. Man kann sich echt jeden Strumpf anziehen, aber das bringt mir persönlich ja nichts. Das ist ja wirklich nur ein Gedankenkarussell, was dann losgeht und irgendwelche Gedanken, wie mich jemand finden könnte, sind sowieso Schnuppe. Ja, der andere, der bewertet mich so, wie er das möchte, weil er einfach so die Welt hat, ja. Und wenn er mich schlecht bewertet, dann ist es, dann sagt es was über ihn und nicht über mich, ja. Also das sind immer so Sachen, das ist immer so ganz schwierig, das
davon
zu verstehen.
Abgesehen denkt sowieso niemand so viel über dich nach wie du selbst.
Ja, und wir erhöhen andererseits die anderen um uns rum und denken, die wüssten mal alles viel besser.
Ja, genau. Und die besten ratgebenden Personen sind doch auch oft die, die vieles schon durchhaben. Also genau. Also ich schreibe ziemlich viele auf meinem Blog, Queer Alleinerziehend, und gibt auch immer wieder hilfreiche Tipps, werde auch immer mal wieder was posten dann zu verschiedenen Gruppen, die man einfach besuchen kann. Also ich finde es schon auch wichtig, dann Kontakt zu haben, zum Beispiel zu lesbischen Frauen mit Kindern. Genau. Ja.
Genau, das wäre auch meine Frage gewesen, wo man, wenn man jetzt Redebedarf hat, wie man sich mit dir am besten in Verbindung setzen kann. Aber dann über deinen Blog, den verlinken wir auch hier unten in den Shownotes dann.
Und genau.
Instagram
oder so auch? Ich bin auf Instagram und ich bin auf Facebook. Ich habe da auch eine Gruppe gegründet. Allerdings ist die noch ganz neu. Da gibt es auch noch keine MitgliederInnen seither. Aber ich hoffe, dass sich das einfach noch ändert.
Und wie heißt du auf Insta?
LGBTQ Coach. Genau, also das ist dann. Und meine Seite ist einfach www.katrinwagner.de und da findet man eigentlich auch alle Links. Und da ist der Blog verlinkt und mein ganzes Programm und genau. Alles, was ich so mache zum Thema. Ja,
ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind mal wieder am Ende einer sehr, sehr spannenden Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, Katrin. Wenn du auch selbst ein Thema hast und sagst, so, ich möchte jetzt aber auch, so wie Katrin, in die Sichtbarkeit kommen mit dem Thema, weil, wie gesagt, Sina und ich, wir haben zwar schon einiges abgedeckt, aber wir können auch nicht alles selber erlebt haben. Das ist einfach nicht unser Plan. Jeder hat ja seinen eigenen Plan, was er so erfahren möchte. Und wenn du da auch deine Erfahrungen mit uns teilen möchtest, dann wende dich an uns gerne über Instagram, da sind wir relativ aktiv, oder über unsere Mailadresse, jetzt versuche ich es mal, aeteampodcast@gmail.com.
Haha. Tina? Mhm. aeteampodcast@gmail.com.
Herzlichen Wahnsinn. Glückwunsch. Irgendwann kommt sie doch mal.
Genau.
Kurz vor der 100. ne?
Genau, die 100. musst du dann machen.
Oh mein Gott, ja. Alles klar. Gut.
Okay, ja, Katrin, vielen Dank, dass du da warst. Super spannendes Thema. Wie gesagt, wenn es da in diesen Bereichen noch mehr gibt, noch neue Sachen auf uns zukommen, auch rechtlicher Natur oder so, dann melde dich gerne bei uns. Dann machen wir auf jeden Fall mal so ein Follow-up.
Ja, gerne.
Genau, und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.